Hey, wenn ich so in die Welt rausgucke, neben der Hitze, sind ziemlich viele Sachen, wo ich denke, puh, also ich habe schon ein bisschen das Vertrauen verloren in Leute oder in Institutionen oder in Länder, wenn ich so die Katastrophen im Ausland sehe oder im Land sehe oder in mir drin sehe. Reicht eigentlich, ist eigentlich Knurk. Und Gottvertrauen scheint unglaublich weit weg zu sein. Vreni hat schon gesagt, Vertrauen ist eine Währung. Wir brauchen Vertrauen, weil sonst kommt es nicht weiter. Wir bleiben stehen, da wo wir sind und können nicht einen Schritt weiter machen. Das heißt, es ist unglaublich wichtig zu vertrauen. Diesem Gott zu vertrauen, das ist so eine Sache. Wer ihn kennt und wer ihn lieb gewonnen hat, der kann nur mit den Jüngern sagen, Herr, wohin sonst sollte ich gehen, wenn nicht zu dir? Er stellt sich in der Bibel als das Fundament vor, als der Unveränderbare vor. Ich liebe Veränderung tatsächlich, aber ich bin schon froh, dass Kevin das nicht so immer sieht, dass er mich immer noch gerne hat, auch nach 10 Jahren Beziehung. Das ist eine gute Sache. Er ist beständig in dem. Er ist beständig in der Liebe zu dir und zu mir. So beschreibt das die Bibel. Am richtigen Ort sein, das ist das Thema von heute. Und was bedeutet das, am richtigen Ort zu sein? Anders gesagt, da, wo Gott ist, möchte ich sein, mit allem, was ich bin. Ich möchte unbedingt hinterher und dort sein, wo er zu finden ist. Ein wunderbarer Theologe sagte mal, da, wo Gott ist, da ist Hoffnung. Und das Land der Hoffnung, da stelle ich mein Zelt auf. Da will ich sein. Zelt bedeutet auch unterwegs sein zu können, abräumen und weiter, anders als mit einem Familienhaus. Wir schauen uns heute an, was bedeutet das, an diesem Ort zu sein? Wie kommt man dahin? Wir gucken uns 3 Bibelstellen bzw. Texte an, die genau das beschreiben oder Ideen bringen, wie das aussehen kann. Wir fangen mit der ersten an, ganz weit vorne. Nicht ganz so weit vorne, wenn ich das sage, mache ich ganz oft irgendwie den Garten Eden. Wir gehen ein bisschen weiter nach hinten sozusagen und gucken uns an, was mit dem Volk Gottes passiert ist. Das Volk Gottes, das sind die Juden, die sind von ihm auserwählt worden, lange vor unserer Zeit, also lange zumindest vor meiner Zeit. Und sie wurden auf spektakuläre Weise gerettet. Es war eine riesengroße Hungersnot. Das ganze Volk konnte durch einen Deal von dem einen Sohn, von dem Josef, ins Land Ägypten gehen. Denen ging es da sehr gut. Die Ägypter hatten irgendwann Angst, weil sie zu groß geworden sind. Dann kam der Moment, wo Gott gesagt hat, ich möchte, dass mein Volk aus Ägypten rausgeht, dahin, wo ich es hinführen möchte. Der Pharao zur damaligen Zeit fand das keine gute Idee und hat gesagt, nö, mache ich nicht mit. Dann kamen 10 Plagen, dann kam die spektakuläre Freilassung, weil der Pharao gemerkt hat nach den 10 Plagen, ja, vielleicht doch eine gute Idee. Das Volk zieht aus, wandert los, geht los. Dann kommt die Kehrtwende, der Sinneswandel der Ägypter, dann verfolgen sie die Juden und dann kommt der absolute Showdown vor dem Roten Meer. Und Gott macht seine Feinde platt. Platt gesagt. Das Volk geht weiter. Gott führt sein Volk durch die Wüste. Das lesen wir in 2. Mose 13, ach genau, 2. Mose 13, 21. Und er führt sie folgendermaßen. Tagsüber zog der Herr in einer Wolkensäule vor ihnen her, um ihnen den Weg zu zeigen. Und nachts war er in einer Feuersäule bei ihnen, die ihren Weg erhellte. So konnten sie bei Tag und Nacht wandern. Tagsüber Wolkensäule, nachts Feuersäule. Also ein Jude zu dieser damaligen Zeit musste genau eine Sache machen. Bevor er aufstand, gucken, ist die Wolkensäule noch da? Wenn er ins Bett geht, ist die Feuersäule noch da oder bewegt sie sich? Wenn sich eins von beiden bewegt, je nachdem, welche Tages- oder Nachtzeit man hatte, packt man alles zusammen, zügig, schnell und wandert hinterher. Es war völlig egal, wie der Ort war, wo sie gerade waren. Ob es ihr Lieblingsort war, ob es eine gute Quelle hatte, ob der irgendwie der Sand wunderbar weich und warm war, anders als die steilen, felsigen Sachen da kurz nachdem sie sie durch das Meer durchgegangen sind. Es war völlig egal. Auch wenn es das 100. Mal war, die Sachen wieder zusammenzupacken in diese eine Tasche und sie auf den Rücken zu schnallen, um vorwärts zu laufen. Da, wo Gott ist, wollten sie sein. Ohne Wenn und Aber. Keine Diskussion. Worauf schaust du, wenn du morgens aufwachst und als letztes, bevor du die Augen schließt? Bei mir ist es nicht selten das Smartphone. Und ich denke, meine Güte, das ist wichtig. Ich muss gucken, ob Leute geschrieben haben, ob sie was brauchen. Andere scrollen einfach wild durch, um einfach irgendwie erstmal wach zu werden, um dort zu sein. Und die Seele sagt, juhu, Dopamin wird ausgeschüttet, alles fühlt sich gut an, ich stehe gerne auf, alles wundervoll. Aber die Seele ist am Verhungern, weil wir lesen in der Bibel, dass das Wort Gottes für die Seele wie Brot ist. Und nicht nur Brot, sondern auch Wasser. Und nicht nur Wasser, sondern auch Honig. Auch die Feinschmecker kommen zum Wort. Die Seele braucht Essen. Deshalb gucke ich recht häufig, nicht immer schaffe ich das, muss ich ehrlich sein. Wenn ich auf mein Smartphone gucke, gucke ich den Bibeltext an. Was passiert heute? Was ist da? Und ich horche mich rein. Daddy, was willst du mir sagen, bevor ich einen Fuß aus meinem Bett mache? Was ist heute los? Und wenn ich merke, ich bin noch nicht sehr wahnsinnig aufnahmefähig morgens um 5, kann mal passieren, dann sage ich, Dad, red in der Stunde mit mir, aber ich liebe dich. Es ist okay. Ich bin da, du bist da, es kommt gut. Worauf schaust du morgens, bevor du aufstehst? Worauf schaust du als letztes, bevor du ins Bett gehst? Paulus sagt, nicht mein Wille soll geschehen oder meine Ideen, sondern deine Ideen, Gott. Und wenn das passieren soll, dann müssen wir wissen, wo er hin möchte. Damit wir wissen, ja, was will er denn eigentlich? Wir müssen hören. Es ist völlig egal, ob du die Dinge fühlst oder siehst oder ausgeschlafen hast. Diese Begegnung mit diesem Gott am Anfang und am Ende des Tages, unbezahlbar. Springen wir in der Geschichte knappe 1500 Jahre vorwärts. Da ist Jesus auf der Erde gelaufen. Er wurde hingerichtet, er ist nach 3 Tagen wieder auferstanden. Das ist das, was die Bibel uns erzählt. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, ist für uns Menschen gestorben, damit wir wieder Beziehung haben können zu diesem einen Gott, der Liebe ist. Und Jesus kam also aus dem Grab wieder heraus und begegnete 500 Menschen. Wir können das lesen im 1. Korinther 15. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Das war zur damaligen Zeit, gilt nicht mehr für heute. Wir lesen auch an einer anderen Stelle, an einem dieser Tage waren etwa 120 Menschen zusammengekommen. Und ich habe mich gefragt, alles klar, ich bin ja nicht so zahlenaffin, aber das checke ich. Das ist ein Unterschied. 500 und 120, was genau ist denn genau mit diesen 380 dazwischen? Wo sind die? Was passiert mit ihnen? Und meine Frage heute Morgen ist, bist du parat? Gehörst du zu den 120 oder zu den 380, die irgendwo sind? Ihr Lieben, Jesus und Gott möchte uns zeigen und erzählen, was er vorhat. Mit deinem Leben, mit dem Leben deines Nachbarn, mit dem Leben, wo du Einfluss hast. Er möchte erzählen, was ihm auf dem Herzen liegt, um zu sagen, hey, lass uns das gemeinsam anpacken. Und 120 sind parat. Der Rest nicht. Und ich habe mich gefragt, warum? Was könnten denn Gründe sein, warum man das nicht mitbekommt? Oder irgendwie zu spät ins Bett gehen vielleicht? Vielleicht hat es aber auch damit zu tun, zu sagen, was sagen denn andere so? Oder welche Meinung ist denn von den anderen so wichtig? Die finden das vielleicht doof, dass ich immer parat bin. Man könnte ja auch mal einen Tag frei machen vom Paratsein. Und einfach sagen, so jetzt habe ich Urlaub. Es ist frei. Es ist durch. Für viele ist die seelenvertrocknendste Zeit im Urlaub, wenn sie sagen, hey, 2-3 Wochen am Stück einfach Strand und Nüt tun oder Berge und Wandern, aber Gott mache ich danach dann weiter. auf Standby drücken und sagen, easy, ich mach mal kurz Pause vom Paratsein. Und Gott sagt, ich will aber gerne mit dir jetzt mitreden. Jetzt bist du frei, jetzt hast du endlich Luft drumherum. Und dann kommt diese Frage, warum sind wir es nicht? Und ich selber hatte oft das Gefühl, aha, wenn ich parat bin zu jeder Zeit, ich bin Pfadfinder, ich weiß, was das heißt, allzeit bereit, das will ich aber nicht im Urlaub. Das ist anstrengend. Ich möchte ganz gerne einfach nur essen gehen und nicht von Jesus gerade jetzt sofort erzählen, weil ich möchte jetzt essen. Und ich habe das Gott einmal gesagt und habe gesagt, du Dad, ich habe dich wirklich lieb, aber beim Essen, das geht nicht. Und er sagt, Doro, glaubst du wirklich, dass ich im Urlaub Dinge von dir verlange, wo du was nicht passt? Das hat gar nichts damit zu tun, was du tun sollst, sondern ich will mit dir reden. Vielleicht auch über Dinge, die danach passieren. Aber sei parat und such mich. Und ich bin da und lass mich finden. Zu wem gehörst du? Zu diesen 120 oder 380? Parat oder nicht, das macht einen Unterschied. Er will erklären und sagen, also halte doch deinen Blick auf ihn und zu ihm. Egal, was drumherum passiert, was Leute denken, sagen oder was da ist. Jetzt ist so, dass manche mir auch schon gesagt haben, du Doro, okay, wenn Gott redet, ist gut, aber ich check nicht so richtig, was er will. Ich glaube, dass ich ihn irgendwie hören kann und auch eine Beziehung zu ihm habe, aber ich check nicht immer, was er mir sagen möchte oder was ich tun soll oder ich verstehe es nicht. Warum soll ich das tun? Und ich sage euch, Wissen ist nicht das A und O im Glaubensleben. Wissen bringt uns nicht weiter, aber Vertrauen eben schon. Vertrauen auf den einen, der weiß, was kommt. Der weiß, wie es der Person links und rechts neben dir geht und der weiß auch, wie es in dir drin aussieht. Vertrauen ist die Währung im Glauben. Ohne das kommen wir nicht weiter. Wenn wir alles versuchen zu ergründen und zu verstehen, kommen wir nicht weiter. Ein guter Kollege von mir, der hat Theologie studiert. Das ist ein unglaublich schlauer Kerl, Mama mia. Ich glaube, der weiß alles. Der weiß, glaube ich, alle Bibelverse auswendig auf Griechisch und Hebräisch. Vielleicht auch auf Deutsch, sicher. Und er hat angefangen, er hatte sehr früh das Gefühl, ich muss Theologie studieren mit 18, 19 Jahren, sehr früh. Und hat schon mal vorgelernt, weil er dachte, naja, da habe ich ja mehr Zeit im Theologiestudium, wenn ich ja schon Griechisch kann, dann kann ich ja dann mich dort um die anderen Sachen kümmern. Und er kam mit der festen Überzeugung zum Theologiestudium, zum Start, 80% weiß ich. Ich habe viele Sachen verstanden, Theologiebücher gelesen, das ist gut, jetzt kommen die nächsten 20%. Man weiß schon, im Lernen die letzten 20% sind super anstrengend. Dennoch hat er diese Vorstellung, 5 Jahre Studium liegen vor mir, 80% weiß ich, das wird super. Ich habe ihn gefragt, nach 5 Jahren und? Und er sagt, Doro, ich glaube, ich schaffe noch nicht mal 20%. Ich weiß gar nicht so viel. Also ich weiß viel in meinem Kopf, aber vieles habe ich noch nicht verstanden. Warum ist das so? Und ich finde keine Antwort darauf. Das Einzige, was ich in dem Moment tun kann, ist wie ein Kind zu sein, was noch nicht den Verstand von einem Erwachsenen hat. Und zu vertrauen, dass da jemand ist, der weiß, was er machen möchte. Der das Gute vorhat, nicht nur plant, sondern auch umsetzt. Dass er weiß, was er tut. Ich muss ihm vertrauen. Und ich möchte ihm vertrauen. Die letzte Geschichte, die wir uns anschauen, die steht im Alten Testament in den Psalmen. Ich liebe die Psalmen. Das ist das frühere Gesangbuch gewesen. Als Musiker ist das natürlich ein Muss, dieses Buch zu lieben. Psalm 23, das ist wohl der bekannteste Psalm, den es gibt. Da wird die Beziehung von einem Hirten zu einem Schaf beschrieben. Warum ist dieser Hirte gut? Was tut er alles für sein Schaf? Und ich habe mich ein bisschen mit auseinandergesetzt, was dieses Schaf alles tut oder eben nicht tut, was es eigentlich tun sollte. Und wir werden mit diesem Schaf verglichen. Es gibt zu diesem Psalm 23 wahrscheinlich hunderte Wege, wie man ihn auslegen kann, wie man ihn auf heute beziehen kann. Und ich will heute nur ganz kurz 3 Dinge sagen, die ich sehr spannend fand beim Recherchieren. Das eine ist, ein Schaf sieht wirklich nicht gut. Es sieht maximal 13 Meter weit. Das heißt, wenn die Herde weiterläuft und das Gras noch am Grasen ist, weil es gerade diesen Grasbüschel wahnsinnig gerne hat, dann kann es durchaus sein, dass es die Herde nicht mehr sieht und plötzlich checkt, Mist, ich bin ganz allein auf dieser Welt. Keiner passt auf mich auf, alle sind weg. Sie laufen Gefahr, in die Feindes Hand zu kommen und alles ist ganz schwierig. Sie sind nicht sehr gut im Überblick haben. Das zweite, was ist, Essen und Trinken. Also so ein Schaf, das ist eher zufällig am Essen und Trinken. Also es isst schon und es trinkt auch Gesundheit sehr viel, aber nicht, es checkt nicht so richtig, was ist gut für mich. Es könnte auch aus einem schlechten Bach trinken, das riecht es nicht so. Das Essen ist eigentlich nicht so wichtig, Hauptsache öppis drin. Der Hunger treibt's nei. Also dieses Schaf, das weiß nicht so richtig, was gut für es ist. Essen und Trinken checkt's eher zufällig. Das dritte ist die Fellpflege. Es ist keine Katze. Ein Schaf ist keine Katze. Definitiv nicht. Sie haben ja ziemlich wollige, flauschige Mähne und da können unglaublich gerne Parasiten drin sein. Die sind richtig gern da. Die machen sich's gemütlich und machen sich breit. Und wenn da kein Hirte ist, der guckt, dass da irgendwas passiert, dann sehen sie so aus. Das Schaf wurde nach ein paar Jahren wiedergefunden mit 35 Kilo Wolle an ihm dran. Es kam nicht auf die Idee, mal zu baden oder irgendwas anderes zu tun. Dass das überhaupt überlebt hat, ist ein großes Wunder. Also Fellpflege, naja. Gucken wir uns den Hirten an, wie er auf diese Bedürfnisse, was das Schaf manchmal nicht so checkt, eingeht. Es steht drinne in dem Psalm, dass der Stecken und der Stab das Schaf trösten. Und jetzt ist die Frage, wie können zwei Stöcke einen Stab trösten? Es ist folgendermaßen, der Hirtenstab ist sowas wie die Guideline. So kann der Hirte das Schaf ein bisschen weiter nach links oder ein bisschen weiter nach rechts, je nachdem, wie der Abgrund gerade links oder rechts ist, führen. Man kann sagen, hey Schaf, ein bisschen weiter nach rechts, Schaf, ein bisschen weiter nach links. Da kommen Abgründe, das kommt nicht gut, alles wird gut, wir sind den Weg lang, da geht's durch. Der Stecken ist so ein Ding mit einer Keule oben dran. Und das nutzt der Hirte nicht für das Schaf, glücklicherweise, sondern für die Feinde vom Schaf. Falls irgendein Berglöwe auf die glorreiche Idee kommt, oder ein Bär, ein Schaf zu reißen, dann ist der Hirte am Start und schleudert diesen Stecken in Richtung Löwe oder Bär. Der Hirte hat sehr viel Erfahrung, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht trifft, ist 0,1%. Er wird treffen. Der Löwe wird sagen, kein guter Snack, ich suche mal was anderes und geht. Das zweite, für was dieser Stecken genutzt wird, ist, er schlägt auf den Boden und macht Erschütterungen und ein Schaf denkt sich wahrscheinlich nicht so viel dabei, aber der Hirte eben schon. Die ganzen Schlangen, die da rumlaufen, mögen das nicht. Und so macht er den Weg frei für die Schafe, indem er auf den Boden klopft. Das sind die zwei Instrumente, die ein Hirte hat. Er kennt den Weg und er guckt, dass das Schaf von A nach B unbeschadet hinkommt, ohne dass etwas dazwischen kommt. Essen, Trinken. Der Hirte, der weiß ganz genau, wo gute Futterplätze sind. Ähnlich wie bei einem Lehrer guckt er, bevor er irgendwie einen Ausflug macht, geht er erstmal hiken und geht gucken, hey, wo sind hier die WCs, wo ist das Essen, wo muss ich hier hoch, welche Gondel muss ich hochgehen, wenn es hochgeht, welche Bodystation ist es. Also er guckt, er ist viel am Schauen, wo sind gute Plätze. Möglichst keine Giftpflanzen in der Nähe. Der Weg muss einigermaßen gerade sein und irgendwie durchdringbar sein, dass es scharf nicht wegläuft. Er weiß, wo gute Quellen sind, wo gutes Quellwasser ist. Hier in der Schweiz nicht so schwierig, das könnte wahrscheinlich auch ein Nichthirte sagen. Aber da, wo der Psalm geschrieben worden ist, gab es nicht viel Wasser. Und wenn es Wasser gab, war es relativ schnell abgestanden. Das bedeutet, du brauchst das Quellwasser, du brauchst das frisches Wasser. Er wusste genau, wo die ganzen Stellen sind. Das heißt, er wusste, wo die guten Orte sind, um es hinzubringen. Auch natürlich zum Ausruhen. Und jetzt die spannende Frage, wie ist es mit der Fellpflege? Es ist so, dass ein Schaf damals mit bestimmten Ölen eingerieben worden ist, dass die Parasiten nicht da waren. Die Parasiten waren so nervig, nämlich für das Schaf, dass es wirklich wie verrückt geworden ist. Das ist dann, hat sich im Kreis gedreht, dann war ihm schlecht. Es hat sich auf den Rücken gelegt, dann ist es fast erstickt, weil es nicht mehr hochkam, wenn es zu schwer war. Es hat den Kopf gegen den Stein geschleudert, weil es wollte, dass dieses Viech aufhört. Aus vielleicht eigener Erfahrung keine gute Idee. Also der Hirte hat geguckt, dass aus diesem Schaf auch was Brauchbares passiert. Er hat sich drum gekümmert. Er schaut. Und irgendwann gab es dann das Scheren. Das ist das gleiche Schaf, sieht man an der Nasenspitze, gell? Es hat überlebt und hat ein Mäntelchen anbekommen, dass es nicht kalt hat, das arme Dingelchen. Er hat sich gekümmert. Analogien haben wir noch viele in der Bibel, die den Hirten und den Schäfer, nein, den Hirten und das Schaf beschreiben. Wenn ein Schaf fehlt, dann geht er suchen. Wenn irgendetwas passiert, geht er hin und hilft. Wenn er das verlorene Schaf wiedergefunden hat, dann macht er eine Party. So wichtig ist ihm dieses eine Schaf. Er schaut, er findet, er sucht. Diese drei doch sehr unterschiedlichen Geschichten. Was hat es mit heute zu tun? Die Geschichte aus dem Alten Testament mit der Wolken- und Feuersäule, die lässt sich auch wunderbar in die neue Zeit von uns übertragen, denn Wolken und Feuer sind ebenfalls Bilder für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Helfer, der uns jeden Tag begleitet und zeigen möchte, hey, was sagt Gott zu dir, wie kannst du es umsetzen? Das Praktische ist, das ist nicht one way, es geht auch andersrum. Mein Gemurmel, mein Stottern oder nicht Worte haben für die Situation, die ich gerade drinne bin, übersetzt der Heilige Geist Gott. Er ist der Helfer, der größte Kommunikator, den ich kenne. Er ist der, wo wir gucken können, wo gehe ich hin? Wir haben jetzt nicht unbedingt eine Feuer- und eine Wolkensäule vor uns, aber in uns. Und dieser Kompass, der funktioniert, wenn wir uns auf ihn ausrichten. Jesus begegnet dir nicht nur in diesen beiden Dingen und möchte dich nicht nur in den Himmel führen. Er möchte, dass du zu der besten Version wirst, die du bist. Und das ist die Geschichte mit Jesus, der 500 Leute begegnet ist und manche gedacht haben, es ist mir nicht mehr wichtig. Nicht wichtig genug. Ich gehe nicht zu diesem Jesus hin. Und er sagt, Jesus sagt immer, du darfst immer so kommen, wie du bist. Immer. Aber er sagt nie, bleib so, wie du bist. Das sagt er nicht. Denn eine Begegnung mit dem Lebendigen hat immer eine Veränderung dabei. Immer etwas Lebendiges passiert. Das heißt, es geht weiter, einen Schritt weiter. Er möchte, dass du die beste Version wirst von dem, wer du bist. Lass die Stimmen links und rechts sagen, was sie wollen, aber höre auf diese eine Stimme, die sagt, du darfst immer zu mir kommen und ich will dir helfen, wie du die beste Version von dir selbst wirst. Und letztlich das Bild mit dem Schaf. Ich glaube, wir können ohne Umschweife sagen, wir sehen wirklich nicht weit. Vielleicht ein bisschen weiter als 13 Meter, okay, aber wir haben nicht den Überblick. Können wir nicht haben, müssen wir nicht haben. Wir können Gefahren um uns herum nicht immer erkennen oder sehen. Er schon. Er ist da, um zu helfen. Aber immer nur da, wo wir ihm auch Gehör geben. Ein Bild, was dem Hirten- und Schafbeziehung ausmacht, ist das Hören. Der Hirte hat eine bestimmte Stimme, logischerweise, und das Schaf kann unterscheiden, wer es gerade ruft. Die Person, die ruft, wenn es nicht der Hirte ist, macht das Schaf keinen einzigen Wank. Es geht einfach nicht weiter. Es bleibt da stehen, wo es ist. besser als irgendwas zu tun. In der Bibel steht ganz klar, meine Schafe hören meine Stimme. Das sagt Jesus. Meine Schafe hören meine Stimme. Das bedeutet aber, wir müssen den Klang seiner Stimme haben, im Ohr haben, wissen, wie funktioniert er, wie redet er zu mir? Was ist die Aufgabe, die ich erfüllen muss oder darf, zu lernen, wie spricht dieser Gott der Liebe zu mir? Alles mein ganzes Gehör auf ihn richten, mein ganzes Sein auf ihn auszurichten, sagen, yo, ich will diesem einen Hirten folgen, der den Überblick hat und weiß, wo es lang geht. Hast du die Wolken- oder Feuersäule aus den Augen verloren? Oder hast dich ablenken lassen, diesen Jesus zu suchen und zu hören, was er zu sagen hat? Oder hast du schlichtweg den Hirten aus den Augen verloren? Ich frage nicht nach den Gründen. Das ist deine Sache. Ich frage dich nur, möchtest du das wieder ändern? Und die Feuer- und Wolkensäule vor dir haben, ihr hinterher zu laufen. Diesen Jesus wieder zu suchen und hinzugehen und sagen, yo, ich komme mit dir mit. Und diesen guten Hirten einfach auf seine Stimme zu hören und zu folgen, egal wo es hingeht. Wenn das so ist und das spürst du, dann lade ich dich ein, mit mir das Gebet zu sprechen, zu diesem einen lebendigen Gott hin. Und Jesus, ich danke dir, dass du mitgehst, dass du lebst und trägst. Ich danke dir, dass du unser Kompass bist innerlich, um uns den Weg zu zeigen, wie wir zu der besten Version werden, die du uns in uns siehst. Ich danke dir, dass es sich lohnt, auf dich zu hören, weil du weißt, was du für Pläne mit uns hast. Und ich danke dir, dass du uns versorgst an Körper, Seele, Geist, immer und immer wieder, auch in unserem Urlaub. Ich danke dir, dass du mitgehst. An jedem Ort, steinig oder hügelig, schön weich, moosig unter uns oder wunderbare Aussichten auf den Wipfeln. Du bist mit dabei. Und ich bitte dich da, wo wir dich aus den Augen verloren haben, den Kompass verloren haben, dass du uns wieder einnordest, wieder zeigst, wo wir dir folgen sollen. Lass uns den Blick fest auf dich haben. Danke dürfen wir immer wieder zu dir kommen, wo wir es nicht gepackt haben zu halten. Danke liebst und danke bist du bei uns und gehst mit uns. Amen.